Gut. Dann sehr schön, vielen Dank für die Einladung. Vor allem, weil es nicht gewusst hat, was da jetzt passiert. Normalerweise sprechen wir mit Mikro, das heißt, wenn es da hinten ein bisschen zu leise wird mit der Zeit, dann macht es ein deutliches Zeichen, dann werde ich wieder lauter sprechen. Gut. Ja, mein Name ist Stefan Picher. Ich wohne im schönen 22. Bezirk in Wien, bin verheiratet, wir haben drei Burschen und für den ersten billigen Schmäh des Vormittags, das ist eine schwierige Zeit für mich, weil die letzten Dekaden war ich immer der Größte in der Familie und jetzt ist mein ältester Sohn mittlerweile so viel größer ungefähr. Ein schwieriger Moment, aber es, ja, ich hab das auch schon lange genug immer allen Leuten erzählt, also jetzt habe ich mich ja darauf einstellen können. Ja, was gibt es sonst noch? Ich bin Internal Auditor bei einem Zahlungsdienstleister. Das heißt, wir kümmern uns darum, dass ihr mit eurer Bankomatkarte weiterhin zahlen könnt oder Geld abheben könnt oder auch, dass ihr, wenn ihr von einem Konto aufs andere Konto was überweist, dann läuft das auch darüber. Das, was ich mache, ist immer sehr abstrakt. Ich schaue, dass ich heute für ein bisschen konkreter werde mit dem, was ich euch da bringe. Na, es ist schon, ich habe da mal da kam ein Kollege bei mir vorbei vor ein paar Jahren und sagt, jetzt hat er was gelernt, das wissen 10 Leute in Österreich. Und jetzt ist er der 11. Also es ist sehr speziell. Ich werde euch aber damit auch nicht behelligen, keine Sorge. Ja, das Thema heute ist ein neues Herz. Und ja, das wirkt so mit einer, als ob da was getan werden müsste. Und wenn wir eher Herz haben, was brauchen wir denn ein neues Herz? Und das haben sich aber auch schon die Propheten im Alten Testament zum Thema gemacht. Der Hesekiel sagte zum Beispiel, ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist geben. Ja, ich nehme das versteinerte Herz zu eurer Brust und gebe euch ein lebendiges Herz. Und der Jeremia geht da noch ein bisschen weiter aus meiner Sicht, der sagt, überaus trügerisch ist das Herz und bösartig. Wer kann es ergründen? Also, wir sehen, mit dem menschlichen Herzen passt einmal so ganz grundsätzlich was nicht ganz. Weil sonst bräuchte man ja kein neues Herz haben. Und das hat sich vor allem darin geäußert, wie sich die Menschen zu der Zeit und auch heute gegenüber ihren Mitmenschen verhalten haben und auch Gott gegenüber. Wenn wir da gerade in Jeremia haben, ich lese gerade durch Jeremia. Das ist schon ziemlich... Also es ist nicht sehr erfrischend, ich sag's mal so. Das, ständig dieses, das Volk läuft den falschen Göttern nach, falsche Propheten tauchen auf. Also da passt irgendwie überhaupt nichts. Und in die Situation stimmt das dann schon wieder ganz gut. Dass man sagt, okay, eigentlich der Mensch von sich aus, der packt so nicht ganz. Natürlich sind wir heute ein bisschen fortschrittlicher als damals in dieser, weiß nicht, Bronzezeit. Da sagen wir, ja, alles schön und gut, aber das Herz des Menschen ist eigentlich, und das passt ja eh, und man soll seinem Herzen nachgehen und so. Und passt schon. Für die habe ich was mitgebracht. Da gibt es nämlich auch eine sozialwissenschaftliche Forschung. Da habe ich gelesen von der General Theory of Crime. 1990 haben Michael Gottfredson und Travis Hirschi diese Theorie publiziert. Und das sind übrigens Kriminologen und keine Theologen. Also was ganz, ganz grundsolides, da kann man dann auch schwer was dagegen haben, auch vielleicht aus persönlicher Überzeugung nicht mehr. Und die Fragestellung dahinter war, warum werden Menschen kriminell? Sie gehen in der Theorie davon aus, dass Menschen immer grundsätzlich kriminell sind und nur durch ein paar, ja, durch Selbstbeherrschung und durch Faktoren gestärkt werden, diese Selbstbeherrschung zu unterstützen. Und das sind diese 4 Faktoren. Es geht also, wenn man emotionale Bindung an Bezugspersonen hat, dann stärkt das diese Beherrschung, nicht kriminell aktiv zu werden. Dann haben wir ein Commitment an konventionelle Ziele, also zum Beispiel, weiß ich nicht, einen Schulerfolg oder einen bestimmten Karriereplan oder sowas. Eingebundenheit in Aktivitäten, also wenn man, ich weiß nicht, in die Schule geht oder in die Arbeit geht oder eine, wie so schön heißt, strukturierte Freizeitgestaltung hat. Und Übereinstimmung mit gesellschaftlichen Normen und Werten. Also wenn man sagt, ja, das was halt so, weiß nicht, Gesetze und Gesellschaft, Rechts und Ordnung, wenn man das okay findet, dann ist das auch etwas, was diesen Willen stärkt, nicht kriminell zu werden. Und wenn das aber nicht ausreichend vorhanden ist im Lauf des Lebens, also von Beginn von ganz klein, dann folgen kriminelle Handlungen. Das ist das, wie es menschlich Herz ausschaut. Das ist jetzt nicht so prickelnd, gebe ich zu. Ich werde euch aber heute auf eine Reise mit in die Vergangenheit nehmen, ein bisschen weiter, ein bisschen näher, mit 19 verschiedenen Personen, die in ihrem Leben eine Veränderung gemacht haben und bei denen spezielle Auswirkungen zu sehen waren. Und ich habe da heute keine, weiß nicht, Drogendealer oder korrupte Politiker auf der Liste, weil, die dann irgendwie ehrlich wurden, weil das ist etwas, womit ich uns, also für mich weiß ich es, für euch nehme ich es an, mit denen wir uns schwerer identifizieren können im Normalfall. Das ist nicht so unser, ja, unser eigenes tägliches Leben. Mir geht es eher darum, dass das Gegenteil, nämlich einfache und durchschnittliche Menschen, an deren Herz Gott gearbeitet hat. Und ich glaube, das ist ein Ausgangspunkt, der für uns alle recht gut machbar ist. Und zu Beginn möchte ich aber noch eine Abgrenzung anbringen. Mir geht es nicht darum, dass ein neues Herz automatisch zum einen Arbeit und noch mehr Arbeit bringt. Das möchte ich nicht. Oder auch, dass es automatisch ist, dass dann große und publikumswirksame Dinge geschehen. Wenn man soll mir nicht davon ausgehen, dass wenn sowas nicht passiert, dass dann das mit dem Herzen doch nicht gepasst hat. Und ich weiß es, und ihr kennt wahrscheinlich auch solche Leute, die haben ein super schönes neues Herz, wo ganz viel Jesus drin ist. Aber das sieht man nicht so, oder das sehen die meisten nicht, weil die halt eher im Verborgenen arbeiten, nicht irgendwo auf einer großen Bühne stehen, wo das Leben auch nicht nachher in ein Buch reinkommt oder in einen Film. Und deswegen ist mir ganz klar, dass diese Auswahl, die ich heute mitgebracht habe, eine gewisse Schlagseite hat. Anfangen möchte ich mit einem kleinen Video, da brauche ich nicht so lange diese Passage vorlesen nachher. Du kannst gleich da auch beginnen, das passt schon.
Hope to see you for the dance on this one. No bossing, just some good dancing, some maybe some robot. We're just good dancing, okay?
Beginnen möchte ich mit dem Paulus, für die das da rausgelesen haben. Wobei ich zugeben muss, der war auch am Anfang vielleicht auch nicht ganz durchschnittlich. Paulus war ein aufrechter jüdischer Gelehrter, der die Anhänger von einer neuen Sekte verfolgt hat und ins Gefängnis gebracht hat. Und er war eben gerade auf dem Weg von Jerusalem nach Damaskus, um auch dort die Christen zu verfolgen, als er eine Begegnung mit Jesus gehabt hat. Das ist der Langtext zu dem, was wir jetzt gerade in dem Lied gehabt haben. Ganz wichtig ist für mich der Schluss von der Passage, dass das ist im letzten Vers, gleich nach der Taufe begann er, in den Synagogen zu predigen und zu verkünden, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Und ich habe das jetzt ein bisschen abgekürzt, auch weil manchmal passieren Veränderungen im Leben von Menschen, die die menschlich gesehen unmöglich scheinen und dem auch nicht erwartet. Mir ist jetzt gerade eingefallen vorhin und darum noch einen kleinen Einschub. Bei uns in der Gemeinde gibt es ein Ehepaar und die Frau hat erzählt, immer wieder bringt sie es so, ja, sie betet für ihre Mutter, die schon auch sehr alt ist und die immer das mit dem Glauben immer ablehnt und so. Und jetzt hat sie uns dann vor ein paar Wochen erzählt, dass genau das passiert ist. Die Mutter, die ihr ganzes Leben lang, und die ist jetzt 90, 100, ich weiß es nicht genau, irgendwas in der Größenordnung, ein ganzes Leben lang gegen Kirche und Glauben gewettert hat und das ganz von sich gewiesen hat. Und die, obwohl die seit den 70, späten 70ern, wenn ich so der Historie das ungefähr entnehme, damit sich auseinandersetzen hat dürfen durch die Tochter, hat jetzt gesagt, ja, passt, das mache ich. Und mich betrifft es ja weniger, weil ich höre das nur hin und wieder, aber manchmal sind auch solche Veränderungen möglich und das finde ich ganz fantastisch. Und da gibt es den Paulus und da gibt es die alte Mutter, die genau das Gegenteil vorgemacht haben. Aber es geht, da ist was möglich, dass sich was im Leben verändert. Und das wird die Mutter jetzt nicht mehr zusammenbringen. Der Paulus, der hat dann in den nächsten Jahrzehnten ganz viel unternommen. Der hat viele Reisen gemacht. Es hat den Nichtjuden das Evangelium verkündet. Und hat dort Gemeinden gegründet, besucht, Briefe geschrieben, ihr wisst das eh. Also ein Gutteil von dem, was im Neuen Testament ist, ist durch den Paulus entstanden. Und ja, wer mehr wissen will, und das ist auch mal wieder interessant, vielleicht das Auffrischen, Apostelgeschichte ist ein ganz heißer Tipp dafür, zu sehen, was da alles so passiert ist in seinem Leben. Einer meiner Lieblingsautoren ist ein Brite namens Adrian Bless. Er hat eine sehr ehrliche Biografie geschrieben, schon irgendwann in den späten 80ern, die aber einige sehr, sagen wir mal, heftige Tiefpunkte auch hat. Er selber war in seiner Kinder- und Jugendzeit sehr verunsichert und wollte aber gleichzeitig nicht angepasst sein und hat aber dann in seiner Jugend irgendwann zum Glauben gefunden und war dann später als Erwachsener in der Kinder- und Jugenderziehung tätig und hat sich da vor allem in einer Unterkunft um vernachlässigte Kinder gekümmert. Und da lese ich euch eine kleine Passage aus einem Buch von ihm vor. Ah ja, genau, und dann ist er mit einem, er schreibt immer, der Stresserkrankung, also wir würden sagen, heute vielleicht würde man das Burnout nennen oder sowas in der Art, ist er dann einmal aus dieser Tätigkeit ausgeschieden. Und er schreibt, 1985 war ein traumatisches Jahr gewesen. Meine Frustration und meine schmerzhafte Unzufriedenheit mit mir selbst, mit der christlichen Gemeinde und mit so ziemlich allem anderen auch, gipfelte in einer schweren Stresserkrankung, die für unsere Familie alles andere als witzig war. Nachdem ich aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr in der Lage war, meine Arbeit mit Heimkindern weiterzumachen, verbrachte ich den größten Teil meiner Zeit in unserem Wohnzimmer im Obergeschoss und experimentierte mit der mühseligen, aber seltsamerweise therapeutisch wirkenden Beschäftigung des Schreibens. Als meine Frau Bridget in der Bibliothek auf ein Buch mit dem Titel Jahrbuch für Schriftsteller und Künstler stieß, setzte sie sich auf den Fußboden und schrieb mühsam die Namen und Adressen von Verlagen und Zeitschriften ab, die an meinem Zeug interessiert sein könnten. Dann verschickte sie haufenweise Textproben von mir, aber das Echo war nicht sehr positiv. Ein bekannter Redakteur war sicher, seine Leser würden unseren Herrn Jesus Christus nicht auf diese Weise dargestellt sehen wollen. Ich weiß nicht, was Bridget ihm geschickt hat, das ihn zu dieser Reaktion veranlasste, aber seinen Brief habe ich immer noch. Vielleicht rahme ich ihn mir eines Tages an. Adrian schreibt in seinen Büchern über das Leben, über die Kirche, über die Menschen, über Zweifel, über Konflikte und vor allem auch über die Liebe Gottes. Und witzig ist es auch, manchmal ein bisschen beißend, aber witzig. Mittlerweile hat er 2 Millionen Bücher verkauft und ein paar davon stehen bei uns zu Hause. Vor einiger Zeit habe ich die Biografie über den Pfarrer und Liedermacher Peter Strauch gelesen. Ein bekanntes Lied, also alle, die älter sind als ich, werden es wahrscheinlich kennen. Meine Zeit steht in deinen Händen. Peter Strauch hat sich in den 1960ern entschieden, Theologie zu studieren und war dann in einer Pfarre tätig. und dann später auch überregional mit Jugendlichen und so. Und in dieser Zeit sind seine Lieder entstanden, die er dann eben eher so nebenbei, ich möchte nicht sagen unabsichtlich, aber war sein Beiwerk zu dem, was er eigentlich gemacht hat, weil er das eigentlich auch nie als Ziel gehabt hat, Liedermacher zu werden. Ja, aber warum ich ihn da ausgewählt habe und dafür Liste gesetzt ist, nicht, weil er halt jetzt nicht 150 Lieder verfasst hat und ich zumindest in Musik interessiert bin, sondern auch, weil er ganz klar das Ziel hat, Jesus zu verkünden und auch gleichzeitig versucht, sozial kompatibel zu bleiben. Und da, wo er ist, mit der Verantwortung ordentlich umzugehen. Wir kommen jetzt zu einem ganz berühmten Dutzend an Männern, auch damit die 19 ein bisschen schneller gehen, die Jünger. Und ihr wisst es eh auch, die Jünger kommen in den meisten Begegnungen nicht so wahnsinnig gut weg. Sie verstehen nicht, was Jesus sagt oder auch, was er von ihnen will. Und da gibt es eine Story, wo sie gemeinsam auf dem Weg nach Jerusalem sind. Unterwegs schickt er Boten voraus, also Jesus. Diese kamen in ein Dorf in Samarien und wollten dort für eine Unterkunft sorgen. Aber weil Jesus auf dem Weg nach Jerusalem war, also die waren ja verfeindet, die aus dem Norden und die aus dem Süden, weigerten sich die Bewohner, ihn aufzunehmen. Als seine Jünger Jakobus und Johannes das hörten, sagten sie: Herr, das brauchst du dir doch nicht gefallen lassen. Sollen wir befehlen, dass Feuer vom Himmel fällt und sie vernichtet, so wie es damals bei Elia war? Jesus drehte sich um zu ihnen um und wies sie scharf zurecht. Also keine Frage, voller Einsatz. Aber sie sind jahrelang mit ihm unterwegs und hören ihm zu. Und dann kommt so eine Aussage, schon ziemlich hart. Oder folgendes: Unter den Jüngern kam es zu einem Streit darüber, wer von ihnen wohl der Wichtigste sei. Da sagte ihnen Jesus: In dieser Welt unterdrücken die Herrscher ihre Völker und rücksichtslose Machthaber lassen sich als Wohltäter feiern. Aber bei euch soll es nicht so sein. Im Gegenteil, der Erste unter euch soll sich allen anderen unterordnen und wer euch führen will, muss allen dienen. Die Steigerung aus Markus 10. Jakobus und Johannes, die Söhne von Zebedäus, gingen zu Jesus und sagten: Lehrer, wir möchten, dass du uns eine Bitte erfüllst. Was wollt ihr? Fragte Jesus. Sie antworteten: Wenn deine Herrschaft begonnen hat, dann gewähre uns die Ehrenplätze rechts und links neben dir. Wir sehen, das sind keine besonders außergewöhnlichen Menschen, die sind eher so menschlich schön durchschnittlich und sehnen mich an diesen Spruch, jedes zu gebrauchen, zumindest als abschreckendes Beispiel. Fairerweise, und dann höre ich auch schon auf die Jünger einzudreschen, wir wissen ja heute, wie es ausgeht und wie das gemeint war und wir haben ja einfach ein bisschen mehr Grundlage in mancher Hinsicht. Und auch dieses, was hat sich wie erfüllt, was war irgendwie dann wie zu verstehen und wörtlich oder nicht wörtlich zu nehmen, da haben wir heute sicher einen Vorsprung, den die Jünger nicht hatten. Und ich bin mir sicher, dass ich auch nicht immer so die intelligentesten Wortmeldungen anbringe. Die Jünger haben halt das Pech gehabt, dass die ihre Aussagen in die Bibel geschafft haben, was mir nicht passieren wird. Aber, und das ist mir auch noch ganz wichtig, diese 3 Jahre, was sie da erlebt haben, das ist auch nicht spurlos vorübergegangen, auch wenn es dazwischen manchmal so ausschaut. Nach dem Tod und der Auferstehung von Jesus haben dann diese einfachen und ungebildeten Männer ganz anders gehandelt. Und das ist das am Ende vom Markus-Evangelium. Die Jünger zogen aber hinaus und verkündeten überall die rettende Botschaft. Der Herr war mit ihnen und bestätigte ihr Wort durch die Zeichen seiner Macht. Und das finde ich so schön, weil dann so dieses unreife Kindische von vorhin einfach in dem untergeht. Das ist das, was dann das Level war, das sie erreicht haben, oder ja, zitiert es mich nicht. Also das ist das, was sie dann geschafft haben, wo sie dann ihre Erfüllung gelebt haben. Und dann ist das andere auch gar nicht mehr so wichtig, was vorher war. Was dann da alles passiert ist in diesem Zusammenhang, das ist so am Anfang der Apostelgeschichte zu lesen, bevor der Paulus noch kommt. Auch sehr interessant, gerade im Kontrast mit diesen Passagen von vorhin. Dann kommen wir zu einem Herrn, den ich sogar persönlich kenne, Theo Lehmann war in der DDR als Pfarrer tätig. Und für alle, die zu jung sind, um sich das vorstellen zu können, in einer atheistischen Diktatur über Jesus reden, ja, das kann möglicherweise Schwierigkeiten bringen. Wir haben ihn vorletzten Sommer wieder mal getroffen und uns das auch erzählen lassen, gerade damit die Kinder das auch ein bisschen einordnen können, was da so passiert war. Und er hat uns erzählt, dass er in den 1970ern begonnen hat, Jugendgottesdienste zu veranstalten. Das hat in Chemnitz stattgefunden und dann später in ganz Sachsen. Und dann, glaube ich, später dann auch darüber hinaus. So eine halbe Stunde Musik, eine halbe Stunde Predigt. Und erstaunlicherweise sind da dann auch die Massen gekommen. Und wenn dann so hunderte Jugendliche in eine Kirche gehen, dann ja, ist das den Kommunisten nicht unbemerkt geblieben und hat dann, ja, die haben dann einiges unternommen. Einer seiner engsten Mitarbeiter zum Beispiel, den haben sie dazu gebracht, er ist ihn ausspioniert. Theo hat uns erzählt, dass er nie im Gefängnis war, aber da gab es so eine Situation, da hat er dann gepredigt eines, weiß nicht, Tages. Und so ähnlich wie hier ist das, da gab es so einen Mittelgang und links und rechts die Reihen nach hinten. Und er war der Einzige, der nach hinten gesehen hat und da war die Tür offen. Und da hat er dann gesehen, wie so diese Mannschaftswagen von der Polizei sich langsam einfinden vor dem Portal. Und er soll währenddessen predigen und die frohe Botschaft bringen. Also es war nicht einfach. Aber ja, er hat da durchgebissen. Für mich ist aber auch noch ein ganz anderer Aspekt an ihm wichtig. Vielleicht kennst du das, es gibt Leute, die vorn stehen und das mit jeder Faser ihres Lebens leben. Über den Theo kann man vieles sagen. Rampensau ist er keine. Ich habe ihn eher still und zurückhaltend erlebt. Aber weil er sich verwenden lassen will, macht er das dann, wenn es darauf ankommt, und dann dreht er auf, dann ist er präsent und dann ist er da. Und dann steht er auch wieder nicht. Und geht dann, ja, also zuerst geht er aus seiner Komfortzone richtig raus, um sie dann später wieder zu begrüßen. Aber das ist etwas, was auch ich für mich mitnehmen kann. Auch die Stillen können laut werden oder sich aktiv einbringen. Das nehme ich für mich als Ermutigung mit.
Bye.
Ich habe mir das gestern Abend dann nochmal zum Eingrooven vorgespielt. Das ist dieser A Cappella-Teil dazwischen. Das ist so ein schöner Gänsehautmoment, immer wieder aufs Neue. Obwohl das ja nicht so meine Musikrichtung ist. Ich mag eher das, was wir vorher gehört haben. Aber ich fand das schon sehr, sehr schön. Wen haben wir da? Jim und Carol Cymbala. Die haben als junges Ehepaar eine kleine Kirche in New York übernommen. Ich lese das aus seiner Biografie vor. Ich kämpfte mich an diesem Sonntagabend im Jahr 1972 gerade auf den Höhepunkt meiner nicht allzu ausgefeilten Predigt zu, als sich die Katastrophe ereignete. Als es geschah, wusste ich nicht, ob ich weinen oder lachen sollte. Mein Schwiegervater hatte mich dazu überredet, Brooklyn Tabernacle zu leiten, eine bedauernswerte Gemeinde in der Innenstadt New Yorks an der Atlantic Avenue. Und ich habe irgendwann vor 10, 15 Jahren das Buch gelesen und habe gedacht, Brooklyn Tabernacle, das muss ein üblicher Name für eine Kirche in den USA sein, weil wir hatten eine CD von dem Chor im Auto und gewusst, okay, die gibt es. Offenbar ist das einer, der öfter verwendet wird, so wie, weiß nicht, Stadtkirche oder so. Das habe ich mir damals gedacht. Sie bestand aus einem schäbigen, zweigeschossigen Gebäude und der Kirchenraum bot nicht einmal 200 Personen Platz. Nicht, dass wir auch nur annähernd so viel Platz gebraucht hätten. Die Decke war niedrig, die Fenster brauchten einen neuen Anstrich, die Fenster waren schmuddelig und der blanke Holzboden war schon seit Jahren nicht mehr versiegelt worden. Aber für solche Reparaturen stand kein Geld zur Verfügung, ganz zu schweigen vom Luxus einer Klimaanlage. Carol, meine Ehefrau, tat an der Orgel gerade ihr Bestes, um eine andächtige Atmosphäre zu schaffen, während ich die etwa 15 Leute von mir dazu einlud, persönlich auf meine Predigt zu antworten. Irgendjemand bewegte sich auf einer Bank zu meiner Linken, aber wohl weniger, weil er meine Predigt angesprochen hatte, als vielmehr, weil er keine Lust mehr hatte und sich fragte, wann der junge Prediger endlich alle nach Hause gehen lassen würde. Krach! Die Bank krachte und brach zusammen, wobei 5 Personen unsanft auf dem Boden landeten. Das Geräusch von Schnappen nach Luft und Ächzen füllte den Raum. Meine kleine Tochter hielt diesen Augenblick vermutlich für den aufregendsten in ihrer bisherigen Kirchenlaufbahn. Ich unterbrach die Predigt, um den Leuten Zeit zu geben, sich vom Boden zu erheben und ihre verlorene Würde wiederzufinden. Mir fiel nichts Besseres ein, als ihnen nervös vorzuschlagen, sich auf eine andere Bank zu setzen und den Gottesdienst möglichst schnell zu beenden. So, und das war der Einstieg. In dieser Kirche gab es aber noch andere Schwierigkeiten. Einen Organisten, der nur ein einziges Lied spielen konnte. Einen Mitarbeiter, der sich an der Kollekte bedient. Drogen in der Nachbarschaft. Die Carol, seine Frau, die war zwar musikalisch und wollte auch einen Chor gründen, war aber gleichzeitig sehr schüchtern und konnte keine Noten lesen. Was haben sie dann gemacht? Jim hat regelmäßige Gebetstreffen organisiert, immer am Dienstagabend. Am ersten Dienstagabend kamen 15 bis 18 Leute. Ich hatte mir keinen besonderen Plan und kein bestimmtes Programm zurechtgelegt. Ich stand einfach auf und führte die Leute in eine Zeit, in der wir Lieder sangen und Gott anbeteten. Darauf folgte eine ausgedehnte Gebetszeit. Ich spürte neue Einheit und Liebe unter uns und auch Gott schien uns miteinander zu verbinden. Ich hielt auch keine normale Predigt. Wir spürten einfach eine neue Freiheit, auf die Gegenwart Gottes zu warten und darauf, dass er zu uns sprach. In den folgenden Wochen waren deutliche Antworten auf unsere Gebete zu erkennen. Allmählich kamen neue Leute in die Gemeinde, die Talente und Fähigkeiten mitbrachten, die uns weiterhelfen konnten. Verwandte, die Gott noch nicht kannten und völlig Fremde kamen. Wir bezeichneten uns intern als Notaufnahme des Heiligen Geistes, wo Menschen mit einem geistlichen Trauma Heilung erfahren konnten. In der Gemeinde hatte Carol keinen kompetenten Musiker, also musste sie gleichzeitig Klavier spielen und den Chor leiten. Sie konnte keine Noten lesen, deshalb überlegte sie sich die Stücke im Kopf und brachte sie dem Chor auswendig bei. Trotzdem wuchs die Zahl der Sänger und erreichte schließlich etwa 50. Die Bühne war schon lange nicht mehr groß genug, um sie alle zu fassen. So standen sie alle einfach vor der Gemeinde und sangen und überfluteten das kleine Gebäude gleichsam mit ihrer Musik. Chorproben fanden Freitagabend statt. Das mag einige Leser überraschen, die der Ansicht sind, dass andere Wochenendaktivitäten eine zu starke Konkurrenz darstellen. Aber in der Stadt sieht der Terminkalender anders aus. Unter der Woche sind die Leute mit ihren Jobs beschäftigt und verbringen als Pendler viel Zeit in Zügen, Bussen und U-Bahnen. wenn der Freitag kommt, entspannen Sie sich, weil Sie wissen, dass Sie am nächsten Tag nicht früh aufstehen müssen. Carol begann die Chorproben mit einer halben Stunde Gebet und Anbetung. Oft fühlte sich jemand geführt, ein Zeugnis zu geben oder einen Text aus der Bibel vorzulesen. An vielen Abenden war die meiste Zeit mit Gebet gefüllt. An manchen Abenden kam der Chor überhaupt nicht zum Singen. Diese Erfahrung veränderte die Einstellung der Mitglieder. Der Chor führte nicht einfach vor der Predigt zwei besondere Chorstücke auf, sondern war am übergeordneten Dienst der Gemeinde beteiligt. Die Mitglieder der Band besaßen ebenso wenig eine musikalische Ausbildung. Joey Vankes, der Bass spielte, lernte sein Instrument on the job. Er hatte eines Tages bei einem Freund auf einer Bassgitarre herumgezupft. Bei der Chorprobe am nächsten Abend sagte dieser Freund im Scherz, dass doch Joey spielen könnte. Carol ging davon aus, dass der es ernst meinte und engagierte ihn. So begann seine Karriere als Bassspieler und er ist noch heute Teil der Gemeinde. Auch Michael Archibald, unser Schlagzeuger aus Trinidad, hat nie Unterricht gehabt. Unser Organist Jonathan Woodby, unserer Meinung nach einer der besten in ganz Amerika, kann keine Noten lesen. Und doch waren diese beiden Männer an zwei Alben beteiligt, die einen Grammy gewannen. Und das Buch ist schon ein bisschen älter, mittlerweile sind es 6 Grammys. Warum zeige ich euch diesen schönen Chor und die mit den Gewändern und diese Sachen? Die haben nicht so begonnen oder waren schon immer so. Das ist nicht irgendein wie eine große Firma, die sich halt mit der Zeit immer noch ein bisschen weiterentwickelt, aber wo schon immer was da war. Die haben begonnen mit 15 Besuchern und waren bereit, an sich zu arbeiten und was zu investieren. Und also wenn der Chor nicht zum Singen kommt bei der Probe, weil sie so beten, das ist schon was ganz was Spezielles. Und dann ergibt sich vielleicht auch sowas. Ich fand das ganz spannend. Als ich die verschiedenen Bücher zusammengesucht habe, bin ich auch auf ein Buch von Shane Claiborne gestoßen. Ich muss verrückt sein, so zu leben. Vielleicht kennst du diese Bücher. Der Glaube, der da präsentiert wird, und ich weiß gar nicht, wie ich schaffe es gar nicht, das gut zu beschreiben, aber das ist so natürlich und so selbstverständlich und so integriert ins Leben. Und der Handelnde, der geht eben aus seiner Komfortzone raus, so halt, ja, mach mal halt. Und lässt das, was wir als Sicherheiten kennen oder zumindest so benennen, dann hinter sich. Für mich ist es nicht kompatibel, aber ich finde es spannend, sowas zu lesen, wo sich manche Leute hintrauen. Und darum bringe ich heute was von seiner Geschichte. Shane beginnt in seiner Jugend und er ist da so immer in Konflikt mit etwas, was ich als Kulturchristentum bezeichnen würde. Oder wenn man ein bisschen böse sein würde, Scheinchristentum. Es ist gesellschaftlich anerkannt, wenn man in die Kirche geht oder in die Jugendgruppe oder irgendwelche Events besucht. Aber dass das eigene Leben davon berührt wird oder dass das Auswirkungen im Leben hat, das ist oft nicht der Fall. Aber dieser Stil in dem Sinne, das ist halt so und das ist okay. Und der Shane sagt aber, dass er die Bibel ernst nehmen will und eben keine halben Sachen machen möchte. Und zusätzlich zu diesem Anliegen beschäftigen ihn auch soziale Ungerechtigkeiten und Benachteiligungen von bestimmten Personengruppen. Später am College macht er dann neue Erfahrungen. Auf dem College machte ich bei jedem Club und bei jeder studentischen Gruppe mit. Von der Clown-Truppe bis zum Gospelchor. Er studierte auf seinem theologischen, sagen wir mal, Institut. Aber Gott begegnete ich auf den Fluren des christlichen Colleges nicht ganz so, wie ich es erwartet hätte. Eines Abends hockte ich mit zwei Kumpeln zusammen, die erzählten, dass sie jetzt in die Stadt gehen würden, um da mit ihren obdachlosen Freunden abzuhängen. Ich war leicht entsetzt. Zum einen konnte ich nicht glauben, dass im Winter in Philadelphia Leute auf der Straße lebten. Und zum Zweiten war ich erstaunt, dass meine Kumpel Chris und Scott, die herumsaßen und Death Metal hörten, sich mit denen angefreundet hätten. Sie meinten, ich solle mitkommen und ich ging mit. Immer wieder. Genau genommen fuhren wir jetzt bei jeder Gelegenheit in die Stadt. Am Anfang habe ich mir nicht getraut, was zu sagen, weil ich Angst hatte, dass man meinen Südstaaten-Akzent hört. Mir wurden einige Überraschungen zuteil. Nicht zuletzt, dass nicht jeder, der im Dunkeln in die Innenstadt geht, überfallen und ausgeraubt wird. Einmal hatte ich, für den Fall, dass wir Probleme bekämen und mein Geldbörsel geklaut würde, meine Kreditkarte auf meinem Zimmer in der Uni gelassen. Als wir am nächsten Tag zurückkamen, durfte ich feststellen, dass ein Kollege sie aus meiner Bude gestohlen und 400 Dollar damit eingekauft hatte, während ich selbst auf den gefährlichen Straßen der Stadt war. Die Leute auf den Straßen raubten mir bloß mein Herz. Irgendwann wurden sie Freunde. Ich habe einige der unglaublichsten Leute kennengelernt, die mir je begegnet sind. Wir blieben die ganze Nacht auf und erzählten uns gegenseitig unsere Lebensgeschichten. Es wurde immer schwieriger, in unsere gemütlichen Zimmer zurückzukehren und unsere Nächsten in den Pappkartons zurückzulassen und in den Seminaren zum Neuen Testament darüber zu reden, unsere Nächsten zu lieben wie uns selbst. Eines Abends sagte mein Freund Chris zu mir, ich habe Mutter Teresa gelesen. Das handelt irgendwann so Anfang der 90er, vielleicht knapp früher. Ab da wusste ich, dass wir ein Problem hatten. Sie sagt, dass wir die Armen erst verstehen, wenn wir begreifen, was Armut ist. Heute Nacht schlafen wir auf der Straße. Mir klappte der Unterkiefer herunter. Ich bat ihn, davon nichts meiner Mutter zu erzählen, und so machten wir uns auf den Weg. Jeden Abend gingen wir hin. Für uns wurde dort die Bibel lebendig. Wenn wir auf den Straßen von Philadelphia die Bibel lasen, war das so, als würden wir einen dieser alten 3D-Filme mit einer Rot-Grün-Brille sehen. Bis jetzt hatten wir die Brille nicht aufgesetzt. Und deshalb hat alles so komisch ausgeschaut. Jetzt sprangen einem die Worte geradezu an. Ich habe mir länger überlegt, wie ich das persönlicher gestalten kann und von mir was erzähle, ohne dass ich mich da prominent in diese Reihe der strahlenden Vorbilder integriere. Darum gibt es mich auch ohne Bild. Und ohne große Geschichte, die es in ein Buch geschafft hätte. Zumindest bis jetzt. Wie komme ich heute Sonntag hierher? Ich habe Anfang Sommer einem Freund erzählt, was ich so in den letzten Jahren gemacht habe und wie ich dazu gekommen bin, so beruflich, privat, Kirche, Studium. Und die meisten Abschnitte haben irgendwie so begonnen, ich bin da irgendwie hineingeraten. Er hat das dann sehr witzig gefunden, weil sie das ständig wiederholt hat. Ich bin in einem Umfeld aufgewachsen, wo immer die anderen schuld waren. Mir ist das erst bewusst geworden, als ich erwachsen war und, wenn ich ehrlich bin, ist zuerst meiner Frau aufgefallen. Und irgendwann habe ich es dann auch mitbekommen. Und seitdem versuche ich dagegen zu steuern und zum einen Verantwortung zu übernehmen und bewusst, also Verantwortung bewusst wahrzunehmen und andererseits mein eigenes Versagen nicht auf andere zu schieben. Und manchmal schaffe ich das auch. Vor ein paar Jahren ist bei uns die Gemeindeleitung auf 2 Personen zusammengeschrumpft und denen ist das dann zu viel Arbeit für zu wenige Schultern geworden. Die haben dann einen Haufen Leute eingeladen, ob die sich vorstellen können, in der Gemeinde was zu übernehmen. Und ich habe mir gedacht, ja, das geht schon, das schaffe ich. Diese große Gruppe, das waren so, sagen wir mal, gut 15 Leute, die ist dann immer kleiner geworden und ich bin irgendwie bin dabei geblieben. Und es war ja nicht mein innigster und lang gehegter Wunsch, Gemeindeleiter zu werden. Erst recht nicht, vor anderen Menschen zu predigen. Für mich waren das Leute, die das machen, waren das waren immer so reife Menschen im fortgeschrittenen Alter, voller Weisheit und Selbstvertrauen und voller Tiefgang im ganzen Leben. Und da habe ich mich nicht gesehen, das waren sicher nicht meine Eigenschaften. Aber auch da gilt, man wächst mit der Größe der Aufgaben. Wenn also jemand mal meine Biografie schreiben möchte, dann habe ich auch schon 2 Vorschläge für den Titel. Verantwortung übernehmen und Chancen nutzen. Oder auch machen, wie Sie möchten, nur viel besser. Ich fasse zusammen. Große Dinge oder großartige Dinge im Leben beginnen mit kleinen Schritten. Und ich möchte euch ermutigen, auch solche kleinen Schritte zu machen. Bei uns heißen die Dinge Small Groups, ich weiß nicht, wie es bei euch heißen, Hauskreise, wie auch immer. Darum steht da noch Small Group. Vielleicht startest du so eine Gruppe, wo ihr euch regelmäßig trefft und euch zum Glauben austauscht. 2-3 Leute, so mal anfangen und ja, ehrlich austauschen. klein und simpel anfangen, keine Starprediger, keine Band, treffen, reden, beten, einen Abschnitt aus der Bibel lesen. Oder vielleicht ist das Gebet ein Anliegen und du startest irgendwas mit Gebet. Bei euch ist genauso wie bei uns das Gebet am Montag am Abend. Vielleicht sagst du, naja, Montagabend ist schlecht, ich mache das lieber am Samstag am Nachmittag. Und ich möchte da was beginnen, weil da kenne ich einen anderen, der auch Samstagnachmittag Zeit, vielleicht machst du sowas. Oder vielleicht ärgern dich genauso wie den Shane Claiborne Ungerechtigkeiten. Und du sagst, eigentlich ist das mir ein Anliegen, dass sich da was ändert. Oder dir liegen benachteiligte Menschen am Herzen. Du kannst wahrscheinlich keine Systeme verändern, aber das Leben von Menschen bereichern. Oder du hast vielleicht Talente, Fähigkeiten oder Begabungen, die bis jetzt eher brachgelegen sind. Ich habe auch heute Liedermacher, einen Evangelisten und eine Chorleiterin vorgestellt und einen Durchschnittsmenschen, der es in kein Buch geschafft hat. Vielleicht hast du ähnliche oder andere Potenziale, weil du dich um weil du gerne andere Menschen ermutigst, weil du dich gerne um sie kümmerst vielleicht und weil du dich interessierst, wie es ihnen wirklich geht. Oder weil du gern von Jesus erzählst und was er für dich bedeutet. Oder noch ganz andere Sachen. Und nochmal, ich bin so ein Disclaimer-Typ. Es geht mir nicht darum, dass ich jetzt euch aufzeige, was da vielleicht in eurer Gemeinde für Lücken gibt, die noch schnell oder nicht ganz so schnell gestopft werden müssen. Oder dass man sich den Himmel erarbeiten muss. Da bin ich der Falsche dafür, das bin ich nicht. Sondern es geht mir darum, euch zu ermutigen, zu sagen, es ist viel mehr möglich, als das, was wir uns vorstellen können. Und ich komme nochmal zum... Also jetzt haben wir kein Bild. Der Jim Cimbala, ich bin mir sicher, er hat nicht so ein, wir sind wie viele da drauf, 150 Leute Chor Video vor Augen gehabt, dass er diese Kirche angefangen hat. Das hat klein begonnen, nach menschlichen Maßstäben eher so zum dem Untergang entgegen, aber er ist da dran geblieben und treu geblieben und dann hat sich was entwickelt. Und bitte auch nochmal, letzter Disclaimer, es muss nicht jede Kirche, die lebendig ist, dann so ausschauen. Bitte nicht falsch verstehen, das kann so und es gibt genug wunderbare kleine Kirchen, die der Platz sind, wo Leute zusammenkommen, was hören, Evangelium erfahren, sich austauschen können, gegenseitig ermutigen und ermuntern und füreinander da sein. Also bitte Größe nicht als Kriterium nehmen, aber vielleicht gibt es ja, baut es ja dann einmal ein größeres Haus hier in Wieselbach. Und so schließe ich mit, was sind eure Schritte? Was sind meine Schritte? Was sind eure Schritte, die ihr geht, die vielleicht auch ganz, ganz winzig sind und am Anfang auf jeden Fall unbemerkt bleiben? Dankeschön.